Herzlich willkommen zu Maybe Baby. Dies ist ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und den langen Weg zum Wunschkind. Ich bin Beate und ich will mit euch darüber reden, wie es ist, wenn der Weg zum Wunschkind länger oder anders aussieht als erwartet. Schön, dass ihr alle zugeschaltet habt und Interesse an diesem Podcast hier habt. Der Podcast Maybe Baby ist ganz neu. Das hier ist die erste Folge und es ist für mich genauso neu wie für euch. Muss ich gleich am Anfang sagen, ich bin ein absoluter Anfänger. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht und ich hoffe aber, dass mit eurer Hilfe hier die Sache ganz schnell ins Rollen kommen wird. Und damit das auch passiert, damit wir schnell starten können, will ich ein paar Fragen im Vorfeld beantworten und klären. Ich will ganz kurz sagen, wer ich überhaupt bin, warum ich denke, dass es diesen Podcast geben sollte, warum ich ihn ins Leben berufe. Ich will sagen, für wen der Podcast hier überhaupt gedacht ist und wie das Ganze ablaufen wird. Ich bin Beate und mein Mann und ich versuchen jetzt seit fast 5,5 Jahren aktiv ein Kind zu bekommen. Und wir haben dabei schon wirklich alles Mögliche durch, von Hormonbehandlungen über unzählige verschiedene Versuche der künstlichen Befruchtung. Also wir haben eigentlich das komplette Spektrum durchgemacht. Ich will heute im zweiten Teil des Podcasts ein bisschen mehr darauf eingehen, wer ich bin und wie unsere Geschichte ist, damit ihr mich ein bisschen besser kennenlernen könnt. Warum denke ich, dass es einen Podcast zum unerfüllten Kinderwunsch geben sollte? Ich finde, unerfüllter Kinderwunsch ist ein richtig schwieriges Thema. Das ist für alle Betroffenen wirklich schwer. Es ist schmerzvoll, es bringt ganz schön viel Leid mit sich und hat massive Auswirkungen auf eigentlich sämtliche Lebensbereiche. Aber es ist auch für die Betroffenen und für das Umfeld ein sehr schwieriges Thema, vor allem auch, weil es so schwer ist, überhaupt darüber zu sprechen. Mein Gefühl ist, dass unerfüllter Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit, Kinderlosigkeit oft noch ein Tabuthema ist und dass es nicht wirklich eine Stellung dazu in der Öffentlichkeit gibt. Warum denke ich denn jetzt, dass es diesen Podcast geben sollte? Was kann dieser Podcast bringen? Tatsächlich ist es so, dass mir selber Podcasts ganz viel geholfen haben auf unserem Kinderwunschweg. Ich war im Laufe der Behandlung immer wieder an Situationen, die wirklich extrem schwer zu ertragen waren. Da werde ich sicher auch nochmal im Laufe des Podcasts genauer drauf eingehen. Und in einer dieser Situationen, als ich wirklich gar nicht mehr weiter wusste, habe ich mir Hilfe gesucht. Denn eins der Hauptprobleme, die ich hatte, war dieses Gefühl, dass ich einfach alleine bin. Ich habe mich so alleine gefühlt in meiner Situation. Und deswegen habe ich nach Selbsthilfegruppen gesucht, bin in eine Selbsthilfegruppe gegangen und dort habe ich von einer anderen Betroffenen gehört, dass sie sich immer Podcasts anhört. Und sie meinte, das ist für sie so ein bisschen Selbsthilfegruppe auf Knopfdruck. Sie macht einen Podcast an und hört, wie andere Leute darüber reden und sie fühlt sich nicht mehr alleine. Und das fand ich irgendwie eine total coole Vorstellung und dachte, okay, ja, klingt gut, muss ich auch mal ausprobieren. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach Podcasts und bin fündig geworden. Und zwar vor allem im englischsprachigen Raum bin ich fündig geworden und habe da einen Podcast gehört, den kennen manche vielleicht von euch auch. Und zwar den Big Fat Negative Podcast aus Großbritannien von Emma und Gabi. Und ich muss sagen, als ich angefangen habe, diesen Podcast zu hören, war ich so ein bisschen verwundert. Und ich wusste nicht, ob das so mein Ding ist. So zwei Frauen, die einfach über Unfruchtbarkeit reden, die das auch einfach so unverblümt in den Mund nehmen und die da sogar so ein bisschen drüber witzeln und da so ihren Spaß damit haben fast. Ich dachte, das ist doch kein Thema, über das man auch lachen kann oder über das man so einfach so ein bisschen flapsig reden kann. Und ich muss sagen, ich bin im Laufe der Zeit, bin ich da so ein bisschen reingekommen und habe so gemerkt, okay, ja, das ist eigentlich ein Thema, über das man auch reden kann. Und ja, das ist irgendwie auch ein Thema, über das ich es wichtig finde zu reden. Und was ich vor allem gemerkt habe, ist, ich bin nicht alleine mit diesem Thema und ich bin nicht alleine in dieser Situation. Und es gibt viele sehr bewundernswerte Männer und Frauen, die eigentlich mit den gleichen Sorgen zu kämpfen haben wie ich. Ich muss sagen, ich war irgendwie total begeistert davon, wie dieses Thema angegangen wird. Und habe dann so ein bisschen geschaut, was gibt es eigentlich in Deutschland zu dem Thema und fand es nicht ganz so leicht, da fündig zu werden. Ich hatte so den Eindruck, okay, es gibt hier eindeutig weniger als jetzt im englischsprachigen Raum. Ich habe einen Podcast gefunden, den ich dann auch teilweise gehört habe, und zwar ein bisschen schwanger von Katharina Josefek. Und ich habe gemerkt, okay, es gibt es schon auch in Deutschland. Die Kinderwunschszene gibt es auch hier. Aber es ist alles so ein bisschen versteckter und ein bisschen so hinter verschlossenen Türen. Das war so mein Eindruck. Ich hatte also so ein bisschen das Gefühl, ja, irgendwie fehlt da was. Ich finde, da könnte man was machen in Deutschland und oder im deutschsprachigen Raum insgesamt. Und dazu kam so ein anderes Gefühl in mir. Ich habe gemerkt, ja, jetzt so im Laufe der Jahre habe ich irgendwie ein Umgang mit dem Thema gefunden. Es ist für mich mittlerweile in manchen Situationen in Ordnung, über den unerfüllten Kinderwunsch, über Unfruchtbarkeit, über Kinderwunschbehandlungen zu reden. Zumindest in einem gewissen Rahmen und wenn ich das selber gut steuern kann. Und es hat sich in mir so ein Gefühl breit gemacht in den letzten Monaten. Ich habe so gemerkt, okay, dieser unerfüllte Kinderwunsch ist ein Bereich in meinem Leben, da bin ich sehr machtlos, da muss ich sehr viel Leid verkraften. Und ich habe gemerkt, ich will irgendwie nicht aus all diesen Jahren gehen und das Gefühl haben, das war so eine verlorene Zeit, in der ich nur gelitten habe. Sondern ich will eigentlich diese Situation auch nutzen und irgendwas draus machen. Und in mir ist so ein bisschen so ein Feuer entfacht, dass ich dachte, okay, wenn ich das jetzt hier schon alles irgendwie ertragen muss, dann will ich zumindest irgendwas draus machen und ich möchte gerne dem unerfüllten Kinderwunsch eine Stimme geben und meine Geschichte irgendwie stellvertretend für all diejenigen erzählen, denen es gerade nicht möglich ist, so offen darüber zu sprechen. Ja, damit habe ich eigentlich auch schon so ein bisschen die Frage beantwortet, für wen dieser Podcast überhaupt gedacht ist. In erster Linie richte ich mich damit natürlich an Betroffene, an Männer und Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind. Ich kann das ehrlich gesagt jetzt nicht so genau festlegen, an welchem Punkt in einer Kinderwunschbehandlung jemand stehen muss, damit der Podcast das Richtige ist. Das muss jeder von euch dann selber für sich entscheiden. So meiner Situation geschuldet wird es wahrscheinlich so sein, dass ich oft Themen ansprechen werde, denen man begegnet, wenn man schon in einer Kinderwunschbehandlung ist oder wenn man kurz vor einer Kinderwunschbehandlung steht. Aber es steht natürlich jedem frei, diesen Podcast zu hören, ganz unabhängig davon, in welcher Situation man gerade ist. Und natürlich ist dieser Podcast auch nicht nur für Betroffene gedacht, sondern auch für all diejenigen Menschen in unserem Umfeld, die sich dafür interessieren, wie das überhaupt ist, wenn man in so einer Situation steckt, die vielleicht mehr verstehen wollen, was da in einem vorgeht, was so Ängste, Sorgen sind und auch, wie man wirklich aktiv und konkret helfen kann. Eine Sache, die mir da noch ganz wichtig ist zu sagen an dieser Stelle, ist, dass Kinderlosigkeit, unerfüllter Kinderwunsch ein sehr vielschichtiges Thema ist. Das kann ganz verschiedene Umstände mit einschließen und das kann man nicht über einen Kamm scheren. Ich habe so ein bisschen vor, dass ich im Laufe des Podcasts auf die verschiedenen Situationen eingehen werde, auf verschiedene Verläufe eingehen werde, Gründe, warum es schwer sein kann, Kinder zu bekommen, die einfach sehr vielfältig sein können. Ich hoffe, dass dieser Podcast einen Raum schafft, wo sich viele, viele Leute angesprochen fühlen, unabhängig davon, in welcher Situation man sich gerade konkret befindet. Kommen wir zu der letzten Frage, die ich beantworten wollte, und zwar, wie das Ganze hier konkret ablaufen soll. Wie stelle ich mir diesen Podcast vor? Ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass der Podcast zwei Teile hat. Am Anfang will ich ein paar Infos geben zu einem bestimmten Thema, meine Meinung zu bestimmten Dingen äußern. Und im zweiten Teil des Podcasts, und das soll eigentlich der Hauptteil des Podcasts immer sein, will ich einen Raum schaffen und dem unerfüllten Kinderwunsch und dem Weg zum Wunschkind eine Stimme geben. Das heißt, ich will hier vor allem Leute zu Wort kommen lassen, die sich in dieser Situation befinden. Was mir noch wichtig ist zu sagen, dass es mir nicht so sehr darum geht, in diesem Podcast jetzt bestimmte Tipps zu geben. Ich bin keine Ärztin, ich bin keine Fachfrau, ich bin in diesem Podcast einfach Betroffene. Ich habe natürlich bestimmte Erfahrungen und kann aus meiner Erfahrung heraus Dinge erzählen, die ich wichtig finde und da schon auch Ratschläge geben, aber ich habe nicht sowas wie die große Wahrheit oder mehr Wissen als andere. Es ist aber so, und das kann ich sagen, ich bin Psychologin und Wissenschaftlerin, das heißt, ich habe einen ziemlich guten Einblick ins Gesundheitswesen und ich kann sehr gut wissenschaftliche Evidenz und Zahlen einschätzen, einordnen. Ich kann Studien gut verstehen und auch so die Wirksamkeit von Behandlungen deswegen teilweise ganz gut einschätzen. Ich kenne mich aber eigentlich inhaltlich auch nicht mehr aus als ihr. Ich habe mir aber so gedacht, ich kann mir vorstellen, dass ich an der einen oder anderen Stelle doch auch ein bisschen darauf eingehen würde, wie man so den ganzen Forschungsstand einschätzen kann und ob jetzt eine Behandlung gut oder schlecht ist. Denn im Internet, und das wissen wir alle, kursieren sehr verschiedene Informationen und es ist manchmal nicht so leicht, da eine Wahrheit abzulesen daraus. Ganz rein praktisch, was ich jetzt noch kurz sagen kann, ist, ich dachte, Mittwoch ist ein guter Tag, um eine Podcast-Folge rauszubringen. Mein Ziel ist es, mittwochs die neuen Folgen irgendwie zu veröffentlichen. Und damit das Ganze irgendwie von Anfang an realistisch ist und ich mich auch irgendwie dran halten kann und dieses Projekt irgendwie ein umsetzbares Ziel hat, fange ich erstmal an, alle zwei Wochen eine neue Folge zu veröffentlichen und dann schauen wir einfach gemeinsam, wohin sich dieses Projekt entwickelt. So, das war der erste Teil des Podcasts heute. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen einen Überblick, einen Einblick geben können, warum ich will, dass es diesen Podcast gibt, was so meine Ziele sind mit dem Podcast, wie das Ganze ablaufen soll. Und jetzt im zweiten Teil heute möchte ich, dass ihr mich, uns ein bisschen besser kennenlernt, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier überhaupt zu tun habt. Ja, wie bereits angekündigt, möchte ich mich erstmal ein bisschen genauer vorstellen und ein bisschen von unserer Geschichte erzählen, damit ihr wisst, mit wem ihr es eigentlich zu tun habt. Gleich vornweg möchte ich sagen, dass ich diese Geschichte angefangen habe aufzunehmen vor ein paar Wochen und gerade in den letzten Wochen hat es bei uns leider nochmal viele unschöne Entwicklungen gegeben auf unserem Weg. Und ich habe so beim Aufnehmen gemerkt, dass das den Rahmen jetzt einer Folge sprengen wird. Und deswegen habe ich diese Geschichte aufgeteilt in mehrere Abschnitte. Und das hat ein bisschen verschiedene Gründe. Es hängt thematisch so ein bisschen zusammen. Und ich werde euch heute von den ersten 3 Jahren unseres Kinderwunsches erzählen und beim nächsten Mal werde ich dann darüber erzählen, wie es war, als wir dann letztendlich ins Kinderwunschzentrum gekommen sind und als die ganze Diagnostik und Behandlung losging. Und für den letzten Teil der Geschichte habe ich tatsächlich selber noch gar nicht so die Worte gefunden und da werde ich euch so die neuesten
Entwicklungen erzählen, vielleicht auch ein bisschen, wie es jetzt weitergehen wird.
Ich habe ja schon ein bisschen was angedeutet über mich und so ein paar kleine Informationen gestreut. Ich fange vielleicht mal ganz allgemein an. Ich bin 28 Jahre alt und mein Mann ist 29 Jahre alt. Wir sind verheiratet seit 3 Jahren mittlerweile und ein Paar sind wir seit 12 Jahren. Wir haben uns kennengelernt, als wir 16 Jahre alt waren. So ein bisschen so eine romantische Geschichte wie aus dem Buche, kann man sagen. Es war so, dass wir ein Austauschjahr gemacht haben in der Schule. Und wir waren beide in Rumänien dafür, weil wir Wurzeln in Rumänien haben. Und dort haben wir uns kennengelernt und sind da jung zusammengekommen und irgendwie sind wir zusammen geblieben. Man kann also sagen, dass uns schon eine ganze lange Zeit verbindet und wir einen ganz langen Weg miteinander teilen. Und ich sage immer so ein bisschen, wir sind eigentlich gemeinsam erwachsen geworden und sind so gemeinsam gewachsen und haben sehr viel erlebt auf dem Weg zusammen schon, haben sehr viele schöne Momente gehabt, haben auch viel durchgemacht gemeinsam und haben sehr früh beschlossen oder uns ist sehr früh klar geworden, dass wir auf jeden Fall zusammengehören und eine Familie sein wollen. Und das heißt, dass wir Kinder haben wollen. Das war uns tatsächlich irgendwie sehr früh schon klar. Wenn ich jetzt zurückdenke und daran denke, wann wir das erste Mal da ganz konkret darüber geredet haben, dann weiß ich, dass das im Herbst 2011 war. Wir haben damals studiert. Wir hatten da erst im Jahr davor mit dem Studium angefangen. Wir sind fürs Studium beide nach Berlin gezogen, in eine Wohnung zusammen. Und irgendwie kam dann das Thema auf. Mein Mann meinte, lass uns doch ein Kind bekommen. Ich war ehrlich gesagt in dem Moment total verdattert. Erinnere mich noch da ziemlich genau daran, dass ich dachte so, wow, nein, das ist jetzt irgendwie alles noch viel zu früh. Und das war damals auch sehr früh einfach. Wir hatten da gerade eben mit dem Studium begonnen und das war irgendwie noch nicht der Zeitpunkt dafür, aber uns war sehr klar, dass wir das wollen. Das ist vielleicht der Zeitpunkt, wo ich erwähnen sollte, dass meine Familie damals sehr viel Unglück hatte. Wir hatten sehr viele Krebs- und Todesfälle, so im nächsten Familienkreis. Ich habe mich eigentlich damals permanent so mit der Frage nach Leben und Tod beschäftigt. Mir war sehr klar, wie wertvoll das Leben ist, dass man es keinesfalls als gegeben hinnehmen darf, dass man alt wird, dass das Leben ein sehr großes Geschenk ist, Gesundheit ein sehr großes Geschenk ist und wie wackelig das auch alles ist und wie schnell sowas auch kippen kann. Wir hatten da eine sehr traurige Phase, es sind sehr viele Leute gestorben. Es war schon so der Wunsch da, dass irgendwas Positives mal in die Familie kommen sollte, dass da irgendwie mal neues Leben und neues Glück in die Familie kommen sollte. Allerdings war das damals alles noch zu aktuell. Wir waren eben auch am Anfang des Studiums und hatten deswegen beschlossen, dass wir erstmal jeder einen Studienabschluss haben wollen, warten wollen, bis sich die Wogen so ein bisschen geglättet haben bei mir in der Familie. Und dann dachten wir, ist der richtige Zeitpunkt. So gingen so ein bisschen die Jahre dahin. Das sind so die ersten Jahre des Kinderwunsches, würde ich sagen, bevor wir eigentlich überhaupt versucht haben, ein Kind zu bekommen. Und das finde ich ganz interessant, denn oft zieht sich der Kinderwunsch schon viel, viel länger, als man eigentlich denkt. Also der Kinderwunsch beginnt ja nicht erst mit dem Zeitpunkt, wo man aufhört zu verhüten, sondern davor stehen ja oft schon viele Monate oder auch Jahre, wo man sich da sehr genau darüber Gedanken gemacht hat und wo der Wunsch ja durchaus schon da war und nur der Zeitpunkt einfach noch nicht richtig war. Und auch in so einem Zeitraum sammeln sich ja schon gewisse Gefühle an. Bei mir war das damals einfach, würde ich sagen, so ein bisschen naive Träume, die ich da hatte. Ich habe mir das alles sehr rosig vorgestellt, wie ich jetzt mein Studium schön mache. Und dann werden wir unser Kind bekommen, sind ganz flexibel noch, weil wir noch im Studium sind. Ja, und das war alles so schön vor meinem inneren Auge, wie das eben so ist, wenn man davon träumt, dass man gemeinsam eine Familie wird mit einem Kind. Ja, so haben wir erstmal fleißig studiert. Ich war wirklich sehr zielstrebig, weil das war so mein großes Ziel mit der Familie und ich wollte das möglichst schnell durchziehen und dafür sorgen, dass es auch so eine finanzielle Grundlage gibt, damit wir so einem Kind auch ein Zuhause bieten können. Irgendwann hatten wir dann unsere ersten Studienabschlüsse und mittlerweile war es 2014. Ich war damals 23, mein damals noch Freund war 24 und es sprach jetzt eigentlich nichts mehr gegen das Kind. Dazu kam ein weiterer einschneidender Unglücksfall in dem Jahr, ein Krankheitsfall. Meine Mutter erkrankte erneut an Brustkrebs, sehr plötzlich und sehr schlimm. Sie überstand das gut, aber danach war irgendwie nochmal klarer für mich, dass jetzt wirklich einfach etwas Positives in unsere Familie muss. Das war so ein ganz starkes Gefühl auch von mir, dass jetzt endlich mal diese Phase der Krankheiten abgeschlossen sein muss und wir endlich wieder was haben, um uns zu freuen. Ja, ich werde vielleicht da an einem anderen Punkt nochmal genauer darauf eingehen, weil diese Sache mit den Krebserkrankungen da schon auch nochmal eine größere Rolle gespielt hat bei unserer Entscheidung. Aber jetzt einfach nur so kurz an dieser Stelle, das war für mich schon auch ein Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt auch sehr schnell ein Kind bekommen, weil es insgesamt so ein bisschen unklar war für mich, wie es auch für mich so gesundheitlich weitergeht. Also das war so, zu dem Zeitpunkt stand es ein bisschen im Raum, dass ich da selber auch eine sehr starke genetische Disposition habe und es war schon auch so die Ansage, je früher Kinder, umso besser. Und das war auch einfach total unser Gefühl. Wir wollen nicht warten und dann passiert irgendwas und dann bin ich nicht mehr in der Lage, ein Kind zu bekommen. So ging's los. Wir sind jetzt November 2014, das ist jetzt 5,5 Jahre her. Und wir dachten, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, ein Kind zu bekommen. Ihr erinnert euch vielleicht noch selber dran, wie das war, als ihr dann wirklich aufgehört habt zu verhüten. Soweit ich mich erinnere, war das ganz schön aufregend bei uns. Wir dachten natürlich, ja, das kann jetzt sofort klappen. Ich hatte schon viel darüber gelesen. Ich wusste, dass das eigentlich eher so ein halbes Jahr jetzt dauern wird, bis ich wahrscheinlich schwanger bin. Aber natürlich war von Anfang an die Aufregung da ganz stark da. Und ich war sehr vorsichtig, wie man so am Anfang ist und habe natürlich sofort auf alles verzichtet, kein Alkohol mehr getrunken, war ganz vorsichtig, habe immer Geburtstermine ausgerechnet, was man so macht. Ja, so haben wir es einfach mal auf uns zukommen lassen und dieses Unbeschwerte, naja, wir versuchen jetzt mal einfach ein Kind zu bekommen, dieses Aufregende war ganz, ganz schnell vorbei. Und zwar, das war eher zufällig, ich hatte 3 Monate später einfach einen Kontrolltermin bei der Frauenärztin und erzählte, dass ich jetzt nicht mehr verhüte und dass wir ein Kind bekommen wollen. Und dann machte sie einen Ultraschall und meinte nur so, ja, wenn Sie ein Kind bekommen wollen, dann ist das gerade ein bisschen problematisch, was ich auf dem Ultraschall sehe. Ich sehe nämlich quasi nichts. Und das war ein Zyklustag, wo man eigentlich hätte Follikel heranreifen sehen sollen und sie konnte keine Follikel bei mir sehen. Und das stellte sie so fest und dann meinte sie, ja, wenn Sie jetzt wirklich ein Kind bekommen wollen, dann würde ich sagen, wir schauen jetzt einfach mal gleich, was da los ist. Dann müssen Sie jetzt auch nicht länger warten, da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ja, das war der erste große Schock
nach wirklich nur wenigen Wochen. Ich hatte damit nicht gerechnet, dass mir jemand sagen würde, dass da irgendwas nicht stimmt. Hatte ich nicht im Leben damit gerechnet. Und es ging mir da auch sehr, sehr schlecht damit. Ja, so ging die Diagnostik los. Es ging los mit Blut abnehmen, Hormonwerte kontrollieren. Ich war eigentlich ein ziemlicher Schisser, was Blut abnehmen anging. Es war ein ziemlich großes Ding für mich, dass ich jetzt da alle paar Tage zum Arzt gehen musste, dass mir Blut abgenommen wurde. Und die Ergebnisse waren ehrlich gesagt so etwas unbefriedigend, weil eigentlich alles gut war, es sah alles gut aus. Die Frauenärztin konnte auch nichts weiter dazu sagen. Sie kontrollierte das noch mehrmals. Es war irgendwie tatsächlich das Problem, dass keine Follikel bei mir heranreiften. Aber eigentlich sah soweit alles gut aus. Ich bekam ganz regelmäßig meine Tage. Also es war eigentlich unklar, was der Fall ist. Und sie meinte dann sehr schnell zu uns, ja, wenn wir jetzt irgendwie wirklich ein Kind bekommen wollen, dann müsste man jetzt mal hormonell irgendwas machen, einen Eisprung stimulieren mit der Idee, dass dann vielleicht so diese ganze Maschinerie wieder in Gang kommt von selber. Und das war ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt für uns ganz schön viel auf einmal, weil wir eben erst sehr kurz dabei waren. Wir waren komplett unsicher, wie wir damit umgehen sollen. Bis dahin war das auch so unser Geheimding mit dem Kinderwunsch. Wir hatten uns nicht getraut, groß mit anderen Leuten darüber zu reden. Zu dem Zeitpunkt war das tatsächlich eher aus der Angst heraus, weil wir wussten, dass wir noch sehr jung sind und wir wollten nicht, dass uns irgendjemand sagt, er findet, dass wir noch zu jung für ein Kind sind und dass wir lieber erstmal warten sollen, bis wir Geld verdienen. Ich hatte da sehr Angst so vor der Meinung der anderen tatsächlich zu dem Zeitpunkt und deswegen hatten wir es für uns behalten. Aber ich habe dann sehr schnell mit meinen Eltern reden müssen, eigentlich eher notgedrungen, weil ich damals noch über meine Eltern krankenversichert war und sie meine ganzen Rechnungen bekommen haben. Und dann musste ich gestehen, was der Grund war dafür. Tatsächlich zu meinem Erstaunen kam überhaupt kein Spruch von wegen, dass wir da noch zu jung sind. Und auch eigentlich keine große, die waren auch nicht groß überrascht, sondern fanden das ganz toll und waren so auf unserer Seite. Aber was so die einheitliche Rückmeldung von allen damals war, war, ja, wir sollen jetzt einfach mal ein bisschen entspannen, wir sollen jetzt einfach mal das nicht weiter forcieren. Ihr seid doch noch jung, ihr seid so jung, ihr müsst jetzt nicht anfangen, hier eine Behandlung zu machen, wartet jetzt einfach mal ab. Wartet jetzt einfach mal das Jahr ab, was man eh warten soll. Forciert's nichts weiter. Entspannt euch. Also, das, was man eben immer hört von allen Seiten, sicher auch berechtigt zu dem Zeitpunkt. Wir haben es versucht, so gut es ging, uns das tatsächlich zu Herzen zu nehmen. Also, ich habe komplett aufgehört, irgendwie Temperatur oder irgendwas zu messen. Und wir haben, würde ich sagen, wirklich so 1,5 Jahre dann da sehr den Druck rausgenommen. Wir haben das sehr für uns versucht und einfach das auf uns zukommen lassen. Ja, und es passierte nichts. Ja, nachdem wir 1,5 Jahre entspannt abgewartet hatten, wie uns das jeder empfohlen hatte, waren wir an dem Punkt, dass wir gesagt haben, so jetzt muss irgendwas passieren. Die Frauenärztin hatte vorgeschlagen, dass wir erstmal mit Clomiphen-Zyklen starten, mit der Idee, dass man einfach meinen Zyklus ein bisschen in Schwung bringt, dass Eizellen heranreifen. Und sie hat uns da auch sehr ausdrücklich gesagt, dass das auch so die einzige Behandlung ist, die sie so in der normalen Praxis durchführen kann. Wir dachten, ja, probieren wir aus. Ich kann mich nicht mehr so gut an die ersten Clomiphen-Tabletten erinnern. Ich glaube, es war für mich soweit in Ordnung, die einzunehmen. Aber ich weiß noch ganz genau, wie das war, als ich dann zum ersten Ultraschall zur Frauenärztin gegangen bin, zur Kontrolle. Und sie schaute und sagte, ja, das schaut gut aus. Hier reifen tatsächlich Follikel heran. Sehr gut.
dann können wir jetzt ja eine Auslösespritze setzen. Das war für mich der Zeitpunkt, an dem ich extrem geschockt war. Das ist jetzt schwer vorzustellen, aber ich wusste tatsächlich nichts von der Spritze. Das hatte sie mir im Vorfeld nicht gesagt, dass man da dann den Eisprung mit einer Spritze auslöst. Und für mich war das der unglaubliche Schock. Also ich dachte, ich nehme da ein paar Tage diese Tabletten und damit ist es irgendwie geritzt, die Sache. Und auf einmal hieß es, jetzt gibt's eine Spritze in den Hintern. Ich saß da auf diesem Stuhl und mir rutschte so richtig das Herz in die Hose. Ich bekam da sicher Schweißausbrüche. Und in meinem Kopf war auf einmal dieses Bild, ich bin einfach nur noch eine Maschine, jetzt so eine Gebärmaschine. Ich nehme irgendwelche Tabletten, jetzt bekomme ich da noch irgendeine Spritze in den Hintern und dann auf Knopfdruck Sex haben und dann werde ich hoffentlich schwanger sein. Das war für mich wirklich der Zeitpunkt, wo in meinem Kopf sich da so ein Schalter umgelehnt hat und ich gemerkt habe, oh mein Gott, ich bin jetzt einfach komplett gefangen in dieser Maschinerie. So hat sich das angefühlt damals. Noch dazu kam, dass die Ärztin verständlicherweise mich dann aufklären musste, dass es auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu Mehrlingsschwangerschaften kommen kann. Und ich hatte eine unendliche Panik. Ich hatte eine riesige Panik vor Mehrlingsschwangerschaften. Ich wollte das auf keinen Fall. Ich wusste, dass zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 2 oder 3 Follikel da zu sehen waren. Und ich malte mir wirklich aus, wie ich da Zwillinge, Drillinge haben würde. Mir ging es wirklich mies an dem Tag. Also ich kam nach Hause von der Frauenärztin. Ich habe mich ins Bett gelegt und einfach nur noch geheult und habe sofort hohes Fieber bekommen und habe gesagt, wir werden keinen Sex haben. Ich will keine Mehrlinge bekommen. Ich will das alles nicht. Also für mich war wirklich alles gelaufen an dem Tag. Wir haben es dann auch erstmal dabei belassen. Ich war wirklich panisch. Wir haben dann eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Morgen hatte ich mich so ein bisschen beruhigt und habe gesagt, okay, es ist jetzt irgendwie auch, wir haben das jetzt nicht alles gemacht für nichts. Und ich habe mich dann so ein bisschen damit angefreundet, dass die Wahrscheinlichkeit dann doch nicht so hoch ist, dass es Mehrlinge gibt. Ja, irgendwie habe ich dann so ein bisschen meinen Frieden damit gefunden. So vergingen dann die Tage. Ich erinnere mich ganz genau an den ersten Zyklustag danach, also den Tag, an dem ich dann meine Periode bekam. Und zwar war ich zu dem Zeitpunkt in Rostock. Eigentlich leben wir in Berlin und ich war für 6 Monate zum Arbeiten in Rostock. Das heißt, ich war gar nicht zu Hause und ich war bei der Arbeit und ich hatte gerade so ein Projekt, wo ich mit jemand anderem zusammenarbeitete, mit einem Kollegen. Ich ging kurz auf Toilette und merkte, ich habe meine Tage bekommen. Und war total geschockt. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet. Kam zurück in den Raum und wir wollten weiterarbeiten. Und ich habe einfach das Heulen angefangen. Ich habe wirklich in diesem Treffen, in diesem Gespräch mit dem Kollegen komplett losgeheult und ich stand neben mir. Ich konnte das in dem Moment gar nicht richtig verarbeiten, was da gerade passiert ist. Ich habe das mir gar nicht vorstellen können, dass ich da so reagieren würde, aber es war eine unendliche Trauer und Enttäuschung auf einmal. Eine Stunde später setzten ganz schlimme Bauchkrämpfe ein, ganz schlimme Bauchschmerzen auf einmal und ich habe mich noch irgendwie in meine Wohnung gequält. Ich wollte eigentlich nach Berlin zurückfahren, es war ein Freitagnachmittag, wollte eigentlich in den Zug steigen und hatte so furchtbare Bauchkrämpfe, dass ich nicht mehr aus dem Bett kam. Ich war so schockiert, wirklich. Ich dachte, in meinem Kopf dachte ich schon darüber nach, dass ich jetzt ins Krankenhaus gehen muss, weil ich so schlimme Krämpfe habe. Also ich habe das noch nie davor erlebt. Ich war extrem schockiert von diesem Ausmaß an Schmerzen. Ich kann euch sagen mittlerweile, dass diese Schmerzen für mich ganz normal sind. Ich habe unerträgliche Regelschmerzen. Ich habe viel, viel Bauchkrämpfe, auch so. Und das war aber das erste Mal, dass das so schlimm war. Also es war irgendwie eine geballte Enttäuschung an dem Tag. Es war wirklich furchtbar. Ich habe dann geschlafen, ein paar Stunden später hatte sich's ein bisschen gelegt und ich bin zurück nach Berlin gefahren. Ja, das war unser erster Clomiphene-Zyklus. Insgesamt haben wir 6 dieser Clomiphene-Zyklen gemacht. Ich habe es nicht geschafft, die direkt hintereinander zu machen, weil es mir immer sehr, sehr schlecht ging danach. Ich habe das nicht gut ertragen, die negativen Schwangerschaftstests, die Schmerzen. Das Clomiphen hat mich irgendwie sehr emotional gemacht. Also ich war sehr angespannt und sehr gestresst. Also ich erinnere mich an mehrere Momente, wo ich wirklich mit so roten Schweißflecken auf der Arbeit im Badezimmer stand und so fast so ein bisschen Panik bekommen habe und an wirklich mehrere so Tränenausbrüche an der Arbeit. Das war keine schöne Phase. Das waren auch so die Monate, wo es losging, dass sich so eine richtige Trauer bei mir eingestellt hat, wenn ich Mütter gesehen habe. Wenn ich aus dem Fenster geschaut habe und Mütter mit einem Kinderwagen habe vorbeifahren sehen, dann hat sich in mir so eine richtige Trauer breit gemacht. Also da kullerten mir manchmal wirklich die Tränen. Ja, das waren wirklich so die Monate, wo das losging, dass es mir extrem schwer fiel, der Kinderwunsch, und dass ich da sehr stark drunter litt. Ja, und so rutschten wir irgendwie rein in diese Kinderwunschspirale. Wir waren sehr offen damit. Wir haben da so im Freundeskreis darüber geredet. Das war damals so, dass wir die Ersten im Freundeskreis waren, die ein Kind haben wollten. Und dadurch war das irgendwie so was ganz Aufregendes. Also es war wirklich niemand an Kindern interessiert. Die meisten hatten zu dem Zeitpunkt nicht mal irgendwie Partner, waren da noch irgendwie wild in ihrem Studentenpartyleben. Und es hatte so was Besonderes, dass wir jetzt ein Kind bekommen wollen. Und irgendwie war es auch so ein bisschen faszinierend, dass das nicht so funktioniert hat. Also es waren alle eigentlich da sehr interessiert und sehr neugierig. Keiner hatte so wirklich einen Plan. Ja, so hat sich das aber entwickelt, dass wir da von Anfang an eigentlich recht offen damit umgegangen sind. Ja, so verging auf jeden Fall die Zeit. 6 Clomiphene-Zyklen, kein einziges Mal schwanger gewesen. Das hat sich insgesamt über nochmal so 1,5 Jahre hingezogen. Ich muss sagen, in der Zwischenzeit haben wir standesamtlich geheiratet. Es stand dann auch unsere kirchliche Hochzeit an. Und wir haben dann sogar ein paar Monate eine kleine Pause eingelegt bei unserem Kinderwunsch, weil wir nicht wollten, dass ich bei unserer Hochzeitsfeier irgendwie ganz hoch schwanger bin. Ja, aber irgendwann war einfach klar, wir kommen so nicht weiter. Die Frauenärztin sagte uns ganz klar, sie kann jetzt auch nichts mehr für uns machen. Ja, was ich gerade noch vergessen habe zu erzählen, ist, dass natürlich am Anfang dieser Clomiphene-Behandlung auch ein Spermiogramm gemacht wurde bei meinem Mann. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass bei ihm alles in Ordnung ist. Und es war auch, da wurde zweimal ein Spermiogramm gemacht. Das war alles unauffällig. Also wir wussten tatsächlich auch, dass von der Seite alles soweit gut aussah. Und deswegen wurde eher vermutet zum damaligen Zeitpunkt, dass das Problem irgendwie eher an mir liegen könnte. Aber es war wirklich nicht klar, was eigentlich das Problem ist. Ja, so kamen wir im Kinderwunschzentrum an. Und das war jetzt Januar 2018. Und man muss sagen, dass wir zu dem Zeitpunkt schon jetzt über 3 Jahre versuchten, ein Kind zu bekommen. Wenn ihr euch erinnert, wir waren 23, als wir angefangen haben mit der Sache. Ich war dann 26. Ich war in meiner Promotion. Mein Mann studierte noch. Aber wir waren wirklich sehr jung. Es gab irgendwie keine Erklärung für uns, dass das Ganze so lange dauert. So viel für heute. Das war so der erste große Teil unserer Kinderwunschgeschichte, die erste Hälfte, bevor es eigentlich so richtig losging, würde ich sagen. Das war eigentlich so die harmlose Phase in dem Sinne, die ehrlich gesagt überhaupt nicht harmlos für uns war und extrem anstrengend war. Ich mache jetzt an der Stelle einen Schlussstrich. Ich erzähle jetzt nicht weiter, wie es weiterging. Die Geschichte ist nämlich noch viel länger. Beim nächsten Mal werde ich euch dann erzählen, was im Kinderwunschzentrum so alles passierte. Da ging es, ich fasse es jetzt ganz kurz zusammen, da ging es dann erstmal mit einer Diagnostik los, wurden verschiedene Diagnosen gestellt. Es gab mehrere Inseminationen, eine IVF-Behandlung und mehrere ICSIs. Ich freue mich total, dass ihr heute bei der ersten Folge von Mami Baby mit dabei wart. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt ein bisschen mehr unter dem Podcast vorstellen und wisst auch ein bisschen genauer, mit wem ihr es hier eigentlich zu tun habt. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, und in der nächsten Folge will ich auch ein bisschen thematisch schon mal näher ins Thema einsteigen. Wenn ihr mehr über den Podcast erfahren wollt, dann findet ihr ihn im Internet unter www.podcastmaybebaby.wordpress.com. Ihr könnt dem Podcast außerdem auf Instagram folgen unter @maybebabypodcast. Und bei Fragen, Kritik, Anmerkungen schreibt einfach eine E-Mail an podcastmaybebaby@gmail.com. Ich freue mich auf euch.